Ja, wir feiern heute Christi Himmelfahrt und die Kinder haben uns schon super mit hineingenommen, was an Christi Himmelfahrt passiert ist. Und es ist ein besonderer Tag. Es ist ein Tag, der so besonders ist, dass es in Deutschland mal eine Regierung gab, die gesagt hat, dieser Tag muss ein gesetzlicher Feiertag werden. Heute wäre es, glaube ich, nicht mehr denkbar, dass unsere aktuelle Regierung diesen Tag als gesetzlichen Feiertag festlegt. Aber wir sind froh, dass es so geblieben ist. Und auch wenn die meisten in Deutschland heute eher Vatertag feiern, dürfen wir als Kinder Gottes zusammenkommen, um Christi Himmelfahrt zu feiern. Und es gibt leider immer weniger Menschen, die diesen Tag noch als Christi Himmelfahrt in Erinnerung haben oder wissen, dass es Christi Himmelfahrt. Und erst recht gibt es wenige Leute, die wissen, was ist da eigentlich passiert. Und dieser Tag ist viel mehr als nur ein Feiertag. Es ist viel mehr als nur ein Tag, an dem wir frei haben, an dem wir uns vielleicht mit der Familie treffen. Als Kinder Gottes wissen wir, dass es der Tag ist, an dem, wie der Name schon sagt, Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist. Aber vielleicht haben wir uns noch nie so richtig damit beschäftigt, was das konkret bedeutet. Was ist eigentlich passiert an Christi Himmelfahrt? Wir feiern Weihnachten ja sehr ausgiebig, über mehrere Tage. Wir haben auch mehrere Gottesdienste hier. Wir treffen uns mit der Familie mehrmals. Und auch Ostern feiern wir sehr ausgiebig. Und das sind für uns sehr, sehr wichtige Feste. Und das ist auch gut und richtig so, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus als kleines Kind auf diese Welt gekommen ist und dass er dann am Kreuz auf Golgatha gestorben ist für unsere Schuld. Aber auch die Himmelfahrt Jesu ist ein ganz besonderer Tag und ein ganz besonderer Zeitpunkt im Heilsplan Gottes. Und er hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Menschheitsgeschichte und auch auf jeden von uns persönlich. Die Himmelfahrt Jesu hat konkrete Auswirkungen auf hier und heute. Und die Bibel spricht sehr viel darüber, was passiert ist an diesem Tag und was für Auswirkungen die Himmelfahrt hatte. Wir werden heute viele Bibelstellen lesen und ich hoffe, dass uns das bewusst macht, wie wichtig auch dieser Punkt aus der Sicht Gottes ist, dass er uns das durch sein Wort weitergibt. Lasst uns zunächst den bekannten Text lesen, der gerade auch von den Kindern schon vorgelesen worden ist, aus Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben und er hat beschrieben, was passiert ist, nachdem Jesus auferstanden ist. Die Jünger Jesu hatten ja eine sehr turbulente Zeit hinter sich. Sie waren ungefähr 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sie haben gesehen, wie Jesus Wunder getan hat, wie er bejubelt worden ist von dem Volk. Und sie waren sich sicher, Jesus wird jetzt seine Herrschaft antreten. Er wird König werden und wir als seine nächsten Freunde, wir werden seine Minister werden, wir werden wichtige Posten in seinem Reich bekommen. Es kam aber ganz anders. Jesus ist von seinen Feinden angeklagt und völlig zu Unrecht in einem absolut ungerechten Prozess zum Tode verurteilt worden und gestorben. Er wurde gekreuzigt. Für die Jünger brach eine Welt zusammen. Sie versteckten sich vor Angst vor den Juden oder vor den Römern. Sie wollten nicht die Nächsten sein, die jetzt getötet werden. Aber nach 3 Tagen passierte das Unglaubliche. Jesus ist auferstanden. Jesus lebte, er ist den Jüngern erschienen, sie konnten es erst kaum glauben und dann haben sie erkannt, Jesus lebt wirklich, er hat den Tod besiegt, er ist der Sohn Gottes und sie glaubten daran und es vergingen 40 Tage, in denen Jesus immer wieder mit seinen Jüngern zusammen war, in denen sie Gemeinschaft haben, in denen sie sich ausgetauscht haben. Und dann kam der Tag, als Jesus seine Jünger auf den Ölberg rief. Das war ein Ort, wo Jesus sich häufiger mit seinen Jüngern getroffen hat. Und er sagt ihnen, dass der Heilige Geist kommen wird und dass sie dann von ihm Zeugnis geben werden in der ganzen Welt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, ab Vers 9, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Hier passierte etwas, das den menschlichen Verstand übersteigt. Jesus wechselt aus der sichtbaren Dimension von dieser Erde in die unsichtbare Dimension. Wir lesen hier, Jesus wurde vor ihren Augen emporgehoben. Das heißt, die Jünger, wie uns die Kinder das gerade gezeigt haben, die standen da und haben mit ihren Augen gesehen, wie Jesus emporgehoben wird. Sie haben seinen Körper gesehen, wie er in die Luft hochgehoben wird. Sie sahen es mit ihren eigenen Augen. Und dann heißt es, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Jesus ist also nicht einfach immer weiter hochgeflogen, sodass man einfach irgendwann ihn nicht mehr erkennen konnte, wie vielleicht, wenn man so einen Luftballon steigen lässt, dass man irgendwann sagt, mein Auge ist zu schwach, um diesen Luftballon noch zu erkennen, sondern er ist von ihren Augen weggenommen worden. Die Augen haben es gesehen und dann kam der Moment, wie auch immer das ausgesehen hat mit dieser Wolke, dass die Augen der Jünger nicht mehr in der Lage waren, das zu sehen, weil Jesus die Dimension gewechselt hat. Die menschlichen Augen konnten Jesus nicht mehr sehen. Gerade haben sie ihn noch mit ihren eigenen Augen gesehen und jetzt ist er von ihren Augen weggenommen. In den Grenzen unserer dreidimensionalen Welt, die wir mit unseren Sinnen erfassen können, konnten die Jünger Jesus nicht mehr sehen. Und ich habe mir hier die Frage gestellt, ist das nicht unglaublich gnädig von Jesus, dass er auf diese Weise die Erde verlassen hat und in den Himmel aufgefahren ist? Jesus hätte einfach in der Nacht, wo alle schlafen, auf den Berg gehen können und in den Himmel auffahren können. Er hätte sich auch von den Jüngern verabschieden können und sagen können, ich fahre jetzt in den Himmel, hätte an einen Ort gehen können, wo sie ihn nicht sehen und hätte in den Himmel auffahren können. Aber Jesus wollte, dass seine Jünger das sehen. Er wollte, dass sie sehen, dass er nicht gestorben ist, nochmal, dass er nicht abgehauen ist, nicht verschwunden ist, sondern dass er jetzt die Dimension gewechselt hat und dass er jetzt wieder bei seinem Vater im Himmel ist. Und wir lassen die Jünger jetzt einen Moment hier stehen, wir kommen später zurück zu dem Text aus Apostelgeschichte 1 und wollen erstmal mit Jesus mitgehen. Wir sehen hier, eine Wolke nimmt Jesus weg und er fährt in den Himmel auf. Diese Geschichte ist uns sehr bekannt, aber die Bibel berichtet auch viel darüber, was auf der anderen Seite passiert ist. Was ist mit Jesus passiert, nachdem die Jünger ihn nicht mehr gesehen haben? Kinder, weiß einer von euch das? Was ist mit Jesus passiert? Luis. Genau, er ist jetzt bei seinem Vater, bei Gott. Und wir wollen uns mal anschauen, was er da genau gemacht hat und was da passiert ist. Und wir werden uns vier Punkte anschauen, die die Bedeutung von Christi Himmelfahrt zeigen. Was bedeutet es, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und was ist da passiert? Der erste Punkt, den wir uns anschauen möchten, Jesus hat die Arbeit getan. Die Bibel berichtet uns, dass nachdem Jesus diese Erde verlassen hat und nachdem er zurück in den Himmel gekommen ist zu seinem Vater, was er dann getan hat, er hat sich gesetzt. Und zwar setzt er sich auf den Thron zur Rechten Gottes. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, haben die Jünger noch einige Tage gewartet und dann kam der Heilige Geist und Petrus hat in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. Und der Heilige Geist hat Petrus aufgezeigt, was passiert ist mit Jesus an dem Tag, wo er in den Himmel aufgefahren ist. Und das gibt Petrus dann in seiner Predigt weiter. In Apostelgeschichte 2 lesen wir das, ab Vers 32. Da sagt Petrus: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Schon im Alten Testament wurde angekündigt, dass Jesus sich zur Rechten Gottes setzen wird. Dieser Tag wurde von dem Propheten David, der König und Prophet war, angekündigt, und er hat es gesehen und gesagt: Der Tag kommt, da wird Jesus sich setzen zur Rechten Gottes. Er setzt sich auf den Platz, der mit der größten Macht und der größten Herrlichkeit verbunden ist. Und das lesen wir auch im Hebräerbrief, wo das nochmal so klar beschrieben wird, was Jesus gemacht hat an dem Tag. Der Hebräerbrief leitet damit ein, dass wir erklärt bekommen, dass wir durch Jesus eine ganz besondere Offenbarung jetzt bekommen haben, dass Jesus zu uns spricht. Und dann heißt es ganz am Anfang des Hebräerbriefes: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten Gottes gesetzt. Jesus ist also in den Himmel gekommen an Christi Himmelfahrt und hat sich gesetzt. Was bedeutet es, dass Jesus sich gesetzt hat? Für die meisten von uns ist es nichts Besonderes zu sitzen. Aber für die Menschen der damaligen Zeit, zumindest für viele, war das sich hinsetzen ein Zeichen dafür, dass die Arbeit getan ist. Die Arbeit auf dem Feld, die Arbeit, die handwerklich schwer war. Und wenn alles erledigt war, wenn man Feierabend gemacht hat sozusagen, dann kam man hin nach Hause und konnte sich setzen. Und so ist es in gewissem Sinne bei Jesus auch. Jesus hat die Arbeit getan. Jesus hat von seinem Vater einen Auftrag bekommen. Und diesen Auftrag, den hat Jesus vollkommen erfüllt. Jetzt kommt er nach Hause und setzt sich. Es ist vollbracht. Seine Aufgabe hier auf der Erde ist erledigt. Jesus war ungefähr 33 Jahre als Mensch auf dieser Erde, obwohl er Gott war, obwohl er alles im Himmel hatte, aber er hatte einen Auftrag von seinem Vater und ist auf die Erde gekommen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Was war dieser Auftrag? Was war die Arbeit, die Jesus getan hat? Ihr Lieben, es war eine Arbeit, die anstrengender und schwerer nicht sein könnte. Es war ein Job, den keiner von uns ausführen könnte. Der schlimmste und schwierigste Job, den es jemals gab auf dieser Erde. Und ich lese nochmal diesen Vers aus Hebräer 1, Vers 3. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus hat die Reinigung von unseren Sünden bewirkt. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Er hat nie einen Fehler gemacht, und Gott wusste, dass wir Menschen aus uns heraus nie in die Beziehung zu ihm treten können, weil wir Sünder sind und weil wir uns noch so sehr abmühen können, wir werden vor ihm nicht gerecht sein. Und es gab nur diese Lösung: Gott selbst, der heilige Gott, kommt als Mensch auf die Erde, lebt ein sündloses Leben und stirbt trotzdem den Tod eines Sünders, weil er die Sünde der Menschheit trägt. Der Zorn Gottes traf Jesus am Kreuz auf Golgatha, damit wir Menschen unsere Schuld nicht in Ewigkeit in der Hölle büßen müssen. Jesus hat das Opfer gebracht, was nötig war, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Das war seine Aufgabe, das war sein Auftrag, und diesen Auftrag hat er vollständig ausgeführt. Und es war schwer für ihn. Und er hat im Garten Gethsemane gebetet, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht. Aber das war der Auftrag seines Vaters für ihn. Und er hat sich gerne dem Willen seines Vaters gebeugt und diesen Auftrag ausgeführt. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden und hat den Tod besiegt und hat dadurch gezeigt, dass der Tod keine Macht mehr hat, auch über uns Menschen nicht, über jeden, der an ihn glaubt. Jesus hat die Aufgabe perfekt ausgeführt. Er hat nichts falsch gemacht, es gab nichts zu wiederholen oder gerade zu biegen. Jesus war über 30 Jahre lang auf dieser Erde und hat den Auftrag vollständig erfüllt. Die Arbeit war getan, er war jetzt fertig und konnte wieder zurück zu seinem Vater in den Himmel gehen. Und als Jesus noch auf der Erde war, kurz vor seiner Kreuzigung, hat er schon dafür gebetet, dass dieser Tag kommt. In Johannes 17 lesen wir das. Johannes 17, die Verse 4 und 5. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus hat dafür gebetet, dass, wenn das Werk vollbracht und vollendet ist, dass er diese Herrlichkeit wiederbekommt, die er von Ewigkeit her hatte bei Gott, seinem Vater. Und an dem Tag der Himmelfahrt ist er zurück in den Himmel gekommen. Er hat sich gesetzt und hat diese Herrlichkeit wiederbekommen. Und der Vater hat das Gebet des Sohnes erhört. Er hat ihn verherrlicht und hat ihn zu sich, zu seiner Rechten in den Himmel geholt. Die Himmelfahrt Jesu zeigt uns also, dass die Arbeit Jesu auf Erden getan ist. Jesus ist in den Himmel gefahren, er kam dort an und setzte sich. Er hat den Willen seines Vaters vollkommen erfüllt. Und das sollte für uns, wenn wir Kinder Gottes sind, eine starke Ermutigung sein. Wenn du an Jesus glaubst, gibt es vielleicht Zeiten, wo du daran zweifelst, ob es wirklich ausreicht, was Jesus getan hat, damit du errettet bist. Ob du nicht vielleicht noch etwas tun musst, weil du nicht gut genug bist, um einmal in den Himmel kommen zu können. Ob nicht noch irgendwas passieren muss. Und die Himmelfahrt Jesu zeigt dir, es ist alles getan. Jesus hat das Werk vollständig vollbracht. Er hat volle Vergebung für unsere Sünden ermöglicht. Und er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Wenn noch irgendwas zu tun gewesen wäre für deine Errettung, dann wäre Jesus nicht in den Himmel aufgefahren, sondern hätte es noch getan. Aber er hat alles getan. Und wenn du das im Glauben angenommen hast, dann darfst du sicher sein, dass deine Erlösung, deine Vergebung vollständig ist und auch du einmal im Himmel sein wirst. Jesus hat die Arbeit getan. Das war der erste Punkt. Das zweite, was wir sehen, was die Himmelfahrt Jesu bedeutet, ist, Jesus hat die Macht bekommen. Wichtig ist nicht nur, dass Jesus sich gesetzt hat. Es ist auch wichtig, wo Jesus sich hingesetzt hat. Und das, auch das wird uns ja beschrieben. Er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und im Hebräerbrief, da heißt es zur Rechten der Majestät in der Höhe. Die NEU-Übersetzung, die übersetzt das so, auf den Ehrenplatz im Himmel, er hat den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Dieser Platz zur Rechten Gottes ist der wichtigste, der höchste, der mächtigste Platz, den es gibt. Das ist der Platz, von dem es Autorität und Macht ausgeht und von dem Herrschaft ausgeübt wird. Petrus beschreibt das im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, in Vers 22. Da schreibt er, dieser, also Jesus, ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Jesus ist mit seiner Himmelfahrt also nicht in Rente gegangen. Er hat nicht Feierabend gemacht in dem Sinne, dass er gesagt hat, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, er hat seinen Auftrag hier auf der Erde erfüllt, aber jetzt hat er alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden bekommen. Er sitzt auf dem Platz der höchsten Macht und der höchsten Autorität. Alles betet ihn an und alles dient ihm. Letzte Woche wurde ja König Charles III. Von England zum König gekrönt. Und wenn man seine Position betrachtet, dann muss man feststellen, er ist eigentlich kein König im eigentlichen oder im ursprünglichen Sinne. Seine Macht ist nur sehr, sehr begrenzt. Er kann kaum politische Dinge entscheiden oder bewegen. Er sieht zwar in seinen Kleidern, mit seinem Zepter, was ihm gegeben worden ist, mit seiner Krone sehr prächtig und sehr mächtig aus. Das ist aber sehr viel Schein und da liegt kaum Macht dahinter. Bei Jesus ist es völlig anders. Jesus hat die absolute Macht und die absolute Herrlichkeit. Alles ist ihm unterworfen. Er ist der uneingeschränkte Herrscher. Alle Engel hören auf sein Kommando. Das ganze Universum macht, was Jesus will. Im Kolosserbrief lesen wir, Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das heißt, alles existiert nur durch ihn, durch seine Macht, durch seine Kraft. Nicht nur die Engel hören darauf, was er befiehlt und was er sagt. Nein, alles, was wir auf der Erde sehen, hört auch auf den Befehl von Jesus. Jedes Tier, jede Pflanze, die Sonne, der Mond, jeder Mensch, jedes Molekül in unserem Körper, alles wird von Jesus regiert und untersteht seiner Macht. Nichts passiert ohne ihn. Er ist derjenige, der alles befiehlt. Warum ist der Kriegsverlauf in der Ukraine so, wie er jetzt ist? Die meisten Militärexperten haben mit einem anderen Verlauf gerechnet. Sie haben nicht mit so einem langen Krieg gerechnet. Aber sie haben auch nicht mit Jesus gerechnet. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus auf dem Thron sitzt, dass er die Macht hat, dass er die Herzen der Könige lenkt, dass er das Militär lenkt, dass alles, was passiert, seiner Macht und seinem Kommando untersteht. Und er die Länder und Völker dieser Erde so lenkt, wie er will. Er lenkt aber nicht nur das große Ganze. Auch dein persönliches Leben liegt in seiner Hand. Du konntest heute Morgen nur aufstehen, weil Jesus auf dem Thron sitzt. Er hat den Molekülen in deinem Körper den Befehl gegeben, dass sie das tun sollen, was sie getan haben, was nötig ist, damit du aufstehen kannst. Er gibt deinem Körper Kraft und Fähigkeit zu arbeiten. Er gibt deinen Augen die Fähigkeit, jetzt hier zu sitzen und nach vorne zu schauen oder vom Bildschirm. Er gibt deinen Ohren die Fähigkeit, zuzuhören. Denk mal daran, was du heute Nachmittag vorhast. Ich kann dir eins sagen, wenn nach diesem Gottesdienst Jesus vom Thron aufstehen würde und sagen würde, mir ist es egal, was auf der Erde passiert, ich gebe meine Macht ab, sollen die doch machen, was sie wollen, dann wirst du heute nachmittags gar nichts mehr machen. Dann wirst du zerfallen und dann ist alles vorbei. Alles liegt in der Hand von Jesus Christus. Er sitzt auf dem Thron. Und er ist es auch, der in seiner Macht festlegt, wann dein Leben vorbei ist. Keine Sekunde früher und keine Sekunde später wird dein Leben vorbei sein. Jesus hat die Macht und die Autorität. Gott, der Vater, hat ihm alle Macht gegeben. Und hier wird die Himmelfahrt plötzlich sehr persönlich. Jeder Atemzug, den du tust, liegt in der Macht Jesu, der auf dem Thron sitzt und der alles in seiner Hand hält. Wir sehen hier, die Himmelfahrt bedeutet viel mehr, als dass Jesus einfach nur in den Himmel gefahren ist und dass er eines Tages wiederkommen wird. Es bedeutet, dass er jetzt, heute und hier alle Macht hat. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das eine Tatsache, die dir tiefen Frieden und tiefe Ruhe geben kann. Dann ist es eine Tatsache, die dich froh und glücklich sein müsste. Derjenige, dem alles unterstellt ist, dem alle Macht gehört, ist dein Vater. Er liebt dich und er hält dein Leben in seiner Hand. Und im Römerbrief lesen wir, alles, was in deinem Leben passiert, wirkt er zum Guten. Alles führt zu deinem Besten. Egal, was du gerade machst, egal, was in deinem Leben gerade passiert, Jesus entgleitet nichts. Er ist dein Herr, er ist dein Vater, er ist dein Retter und er liebt dich. Bei ihm läuft nichts schief. Er hält auch deinen Alltag, auch deine Probleme und Schwierigkeiten, die du gerade durchmachst, in seiner Hand. Er wird seine Kinder nicht vergessen und er wird sie durch den Sturm führen in die sichere Heimat in der ewigen Herrlichkeit, weil er auf dem Thron sitzt. Und dadurch, dass er zur Rechten Gottes sitzt und dass ihm alle Macht gegeben ist, können wir auch wissen, dass wir einmal in der ewigen Herrlichkeit im Himmel bei ihm sind. Er tritt nämlich an dieser Stelle, da wo er sitzt, für uns, für seine Kinder ein. Auch das steht im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 34, da heißt es, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Christus hat alle Macht bekommen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und wenn der Satan vor Gott kommt und uns anklagt und wenn er sagt, guck mal, Devin hat schon wieder gesündigt, ist das wirklich dein Kind? Du bist ein heiliger Gott, du darfst ihn nicht aufnehmen, weil er gesündigt hat. Dann tritt Jesus für uns ein und er sagt, nein, ich bin am Kreuz für ihn gestorben. Ich habe seine Schuld getragen. Er glaubt dran und er ist gerettet durch mein Blut. Für seine Schuld ist bezahlt und es gibt keine Anklage mehr gegen ihn. Das ist das, was Jesus zur Rechten Gottes für uns tut. Und ihm ist alle Macht gegeben und deshalb können wir uns sicher sein, dass wir als seine Kinder das ewige Leben haben. Das war der zweite Punkt. Jesus hat alle Macht bekommen. Das dritte, was wir hier sehen in der Himmelfahrt Jesu, Jesus wird die Feinde besiegen. Mit der Himmelfahrt Jesu ist eine besondere Wendung auch in der Heilsgeschichte, die Gott mit den Menschen hat, eingetreten. Als Jesus das erste Mal auf die Erde gekommen ist, ist er als kleines Kind in Bethlehem zur Welt gekommen. Und das haben nur wenige mitbekommen, dass da Jesus überhaupt geboren ist. Und obwohl er Gott war und als Mensch auf dieser Erde lebte, ist er in armen Verhältnissen aufgewachsen, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, als Sohn eines Zimmermanns. Und als er begann zu predigen und viele Wunder zu tun, hat er auch schnell viele Feinde bekommen. Besonders die religiösen Führer, die neidisch auf ihn waren. Und die Feinde Jesu haben es so weit getrieben, dass Jesus angeklagt worden ist und dass er verurteilt worden ist und dass er getötet worden ist. Völlig zu Unrecht, ohne jeden Grund. Und Jesus hätte jederzeit die Kraft und die Möglichkeit gehabt, seine Feinde zu besiegen. Er hätte nur ein Wort sprechen müssen und alle Soldaten, alle Pharisäer und Schriftgelehrten, alle wären tot umgefallen. Aber Jesus hat es nicht getan. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, ist Jesus diesen Weg gegangen, im Gehorsam seinem Vater gegenüber, um den Willen seines Vaters zu tun und um Erlösung für unsere Schuld zu bewirken. Und jetzt hat Jesus diese Arbeit getan und ist im Himmel. Und Gott lässt das, was mit Jesus getan wurde, nicht unbeantwortet. Man könnte ja meinen, jetzt sind die Römer, jetzt sind die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester, die das alles mit Jesus gemacht haben, ungeschoren davongekommen. Sie haben Jesus zu Unrecht verraten, gekreuzigt. Jesus ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren und den Leuten ist nichts passiert. Aber Gott ist gerecht. Und mit der Himmelfahrt Jesu gibt es eine Wendung in der Geschichte. Und das ist das, was Petrus auch in Apostelgeschichte 2 schon gesagt hat. Ich lese nochmal die Verse 34 und 35. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jesus sitzt also zur Rechten Gottes und herrscht. Und er wird so lange da sitzen, bis seine Feinde ihm alle unterworfen sind. Gott unterwirft die Feinde Jesu, Jesus. Die Geschichte der Menschheit ist voll von Feinden Jesu. Nicht nur damals diejenigen, die ihn gekreuzigt haben. Es gab und gibt viele Menschen, die gegen Jesus sind. Ja, sogar die meisten Menschen auf der Erde sind gegen Jesus. Politische Führer haben immer wieder ganz bewusst sich das Ziel gesetzt, Christen oder das Christentum auszulöschen. Der Kommunismus zum Beispiel hat das Ziel verfolgt, einen Staat zu errichten, wo Gott keine Rolle mehr spielt, wo es keine Christen und keinen Glauben mehr gibt. Und die Offenbarung berichtet uns, dass die Welt auf einen Zeitpunkt zuläuft, wo diese Gottlosigkeit und diese Feindlichkeit Jesu gegenüber ganz extrem wird. Es wird ein Herrscher aufstehen, der sogenannte Antichrist, der sich zum obersten Ziel setzt, alle Christen zu verfolgen und zu töten und alles, was mit Jesus zu tun hat, auszulöschen und selber angebetet zu werden. Und er wird die Welt verführen. Und dann, wenn dieser Höhepunkt eintritt, dann wird Gott dieses Ziel ausführen und alle Feinde von Jesus besiegen. Und Jesus wird als Herrscher auf diese Erde kommen und er wird über allen Feinden stehen und die Feinde werden vernichtet werden. Auf diesen Moment steuert die Erde zu. Und Paulus beschreibt diesen Moment im Philipperbrief. Er schreibt in Philipper 2, die Verse 9 bis 11, da geht es auch darum, was mit Jesus im Himmel passiert ist. Und da heißt es, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das nächste, was jetzt passieren wird, nachdem Jesus im Himmel angekommen ist, nachdem er sich gesetzt hat, jetzt herrscht er und dann werden alle seine Feinde besiegt. Und alle werden anerkennen, dass Jesus der Herr ist. Die einen, die es jetzt auf der Erde schon getan haben, die werden es voller Freude und Dankbarkeit und Anbetung anerkennen, dass Jesus der Herr ist. Und die anderen, die ihn abgelehnt haben, die mit ihm nichts zu tun haben wollten, die werden voller Angst und Zittern auf die Knie fallen und auch anerkennen, dass Jesus der Herr ist. Und sie werden erkennen, dass jetzt das Gericht auf sie wartet. Und das bringt uns zum nächsten und zum letzten Punkt. Was bedeutet Christi Himmelfahrt? Der vierte Punkt, Jesus wird wiederkommen. Am Ende der Zeit, wenn die Feinde besiegt sind, wird Jesus von seinem Thron aufstehen. Und dann wird es zwei Gruppen von Menschen geben. Es wird die Feinde geben, die ihm unterworfen sind, und es wird seine Freunde geben, die Kinder, die er abholen wird. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Apostelgeschichte 1, wo die Jünger mit fragendem Blick in den Himmel schauen und sich fragen, was hat das Ganze zu bedeuten? Und ich lese nochmal die Verse 10 und 11. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Die Engel, die jetzt zu den Jüngern gekommen sind, die haben den Jüngern gesagt, Jesus wird wiederkommen. Und zwar in derselben Weise, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Und wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet. Der Tag kommt, an dem Jesus sich wieder erheben wird von seinem Thron und er wird wiederkommen auf diese Erde. Und er wird es in derselben Weise tun. Das heißt, er wird wieder mit von Wolken begleitet auf diese Erde kommen. Und dieser Tag, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar auf diese Erde, so dass die menschlichen Augen ihn wieder sehen können, dieser Tag, das sagt uns die Bibel, steht kurz bevor. Es dauert nicht mehr lange, bis Jesus wiederkommt. Und dann wird die ganze Erde Jesus sehen. Dann werden es nicht nur ein paar Jünger sein, die damals auf dem Ölberg standen und nach oben geschaut haben. Die ganze Erde wird das sehen. Und Jesus hatte es selbst schon angekündigt. Und ich möchte mal zwei Verse vorlesen aus dem Matthäusevangelium, aus Kapitel 24, Vers 30, der erste Vers. Da sagt Jesus, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und zwei Kapitel später in Matthäus 26, Vers 64, überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Wir sehen hier, dass Jesus wiederkommen wird. Und die Art und Weise wird so sein, wie er in den Himmel aufgefahren ist, mit den Wolken des Himmels. Aber es wird trotzdem einen sehr, sehr großen Unterschied geben. Die ganze Erde wird ihn sehen und er wird mit großer Macht und Herrlichkeit kommen. Man wird sofort erkennen, dass es Jesus der Herr ist. Und Johannes, der Jünger, der viele Jahre später nach der Himmelfahrt noch die Offenbarung von Jesus bekommen hat, was in Zukunft passieren wird, der beschreibt das auch in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Wenn Jesus das nächste Mal wiederkommt auf die Erde, dann wird er auch mit den Wolken kommen. Aber es wird ganz anders sein als beim ersten Mal, als er in Bethlehem geboren ist oder auch als er in den Himmel aufgefahren ist und nur wenige Leute das gesehen haben. Er kommt nicht unbeachtet von den Menschen und lebt ein einfaches Leben hier. Er kommt so, dass alle es sehen werden. Und hier haben wir wieder diesen Begriff des Auges und jedes Auge wird ihn sehen. Und die ganze Menschheit wird erschrecken an diesem Tag. Sowohl im Matthäusevangelium als auch hier in der Offenbarung heißt es, sie werden sich an die Brust schlagen. Was heißt es, sich so an die Brust zu schlagen? Was ist damit verbunden? Das ist und war besonders damals, aber auch heute noch ein Zeichen der Angst, des Erschreckens und auch der Reue. Nach dem Motto, oh nein, was habe ich getan? Was passiert hier? Warum werden die Menschen an diesem Tag Reue empfinden? Warum werden sie trauern? Warum werden sie sich erschrecken und Angst haben? Weil sie sehen werden, dass das, was Gott den Menschen in der Bibel weitergegeben hat, die Wahrheit ist. Jesus ist der Herr, der auf dem Thron sitzt. Er ist derjenige, der über jeden Einzelnen richten wird. Er ist der, der über alles die Macht hat. Jeder, der nur auf sich selbst geschaut hat, jeder, der nur sein eigenes Leben gelebt hat und sich gedacht hat, ich brauche Gott nicht, ich will mit Gott nichts zu tun haben, der wird gerichtet werden. Und er wird an diesem Tag erkennen, dass das Gericht gekommen ist. Das wird kein schöner Tag sein für die Menschen auf dieser Erde. Dann wird jedem klar sein, das, was die Christen immer gesagt haben, das ist keine nette Geschichte für alte Leute gewesen, sondern das ist die Wahrheit über den Schöpfer und den Herrn des Universums, vor dem auch ich jetzt stehen muss und mich verantworten muss. Und dann sind alle Feinde von Jesus gerichtet und Jesus wird mit seiner Gemeinde auf der Erde herrschen. Und man fragt sich natürlich, warum wird die Wiederkunft Jesu Angst auslösen? Ist es nicht schön, dass Jesus auf die Erde wiederkommt, dass er seine sichtbare Herrschaft hier auf der Erde antritt? Ja, das ist sehr schön für die, die Jesus angehören. Aber in diesem Moment, wenn Jesus sichtbar für die ganze Erde wiederkommt, das wird ein Moment sein, wo die Kinder Gottes nicht mehr auf dieser Erde leben. Sie werden vorher entrückt sein. Sie werden schon vorher in den Himmel gehoben worden sein von Jesus. Für die Kinder Gottes steht ein anderer Moment bevor, und zwar der Moment der Entrückung. Und diesen Moment beschreibt der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Kapitel 4, die Verse 16 und bis 18. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Auch für die Kinder Gottes kommt Jesus herab, aber er kommt nicht bis auf die Erde, wo er dann sein Reich aufrichten wird, sondern es wird eine Begegnung in den Wolken geben für die Kinder Gottes. Die, die gestorben sind und die, die noch leben werden, werden gemeinsam in den Himmel aufgehoben und Jesus in den Wolken begegnen und sie werden immer bei ihm sein. Uns fehlt die Zeit, auf die ganzen Details, auf die Zeitabläufe einzugehen, aber wir sehen hier, dass für die Kinder Gottes ein anderer Moment bevorsteht. Jesus wird seine Kinder, seine Braut, seine Gemeinde abholen und es wird eine Begegnung in den Wolken geben. Wenn du Kind Gottes bist, wird es für dich auch diese Himmelfahrt geben. Es wird einen Tag geben, wo es nicht nur heißt Christi Himmelfahrt, sondern auch deine Himmelfahrt. Und da kannst du deinen Namen einsetzen. Dieser Tag wird kommen und zwar unabhängig davon, ob du vielleicht vorher stirbst oder ob du an dem Tag noch lebst. Wenn du gestorben bist, wirst du auferweckt werden und dann mit deinem neuen Leib Jesus in den Wolken begegnen. Ich weiß nicht, wie es im Himmel sein wird, ob wir da auch so einen Jahresrhythmus haben oder diese Feiertage, aber dann wird es vielleicht den Tag von Christi Himmelfahrt geben und den Tag der Gemeinde Himmelfahrt, wo Jesus und seine Gemeinde sich getroffen haben in den Wolken. Ihr Lieben, diese zwei Ereignisse stehen kurz bevor. Die Bibel ist eindeutig, sie nennt uns viele Zeichen, die eintreffen werden, bevor das kommt. Und daher können wir wissen, es dauert nicht mehr lange. Zuerst werden die Kinder Gottes in den Himmel gehoben, um bei Jesus zu sein. Und dann wird Jesus auf die Erde wiederkommen und er wird herrschen und seine Feinde besiegen und er wird der Herr sein. Und der Hebräerbrief, der drückt das Ganze so gut aus und fasst das gut zusammen in Kapitel 9, Verse 27 und 28. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und ich wünsche mir, dass niemand hier ist, der diesen Moment verpasst. Jesus wird wiederkommen, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil, um uns in die ewige Herrlichkeit abzuholen. Und für die anderen gibt es das Gericht. Niemand von uns schafft es, durch seine eigenen Taten dieses Heil zu erarbeiten. Jesus hat es getan. Und das sehen wir gerade an dem Tag wie heute, an Christi Himmelfahrt. Jesus hat alles dafür getan. Und wir können jetzt zu ihm kommen und das im Glauben annehmen. Und wenn du hier bist und eher Angst hast vor dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Thomas hat uns das in der Einleitung gesagt. Ich komme wieder, kann in uns Freude und Angst auslösen. Und wenn diese Worte Jesu, dass er wiederkommt, in dir Angst auslöst, dann will ich dich dazu aufrufen, Jesus anzunehmen. Er hat alles getan, du brauchst nichts mehr tun. Sein Werk ist vollbracht und du kannst es annehmen. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du dazu Hilfe brauchst, dann nimm Kontakt zu uns auf, dann komm nach dem Gottesdienst auf uns zu und wir werden gerne mit dir darüber sprechen und dir diesen Weg zeigen zur Begegnung mit Jesus in den Wolken. Und wenn du Kind Gottes bist, und ich weiß, dass viele von uns das sind, dann ist dir hoffentlich noch mal klarer geworden, was Christi Himmelfahrt für dich persönlich bedeutet. Jesus hat alles vollbracht. Er hat alle Macht und hält dein Leben in seiner Hand. Und es kommt der Tag, wo er dich nach Hause holen wird, auf ewig bei ihm zu sein. Darauf können wir uns freuen und da dürfen wir ihm danken. Und das möchten wir jetzt tun. Wenn du ein dankbares Herz hast, lasst uns in kurzen Gebeten Gott danken, dass er uns abholen wird. Wir stehen dazu noch auf, gemeinsam. Herr, wir danken dir, dass du zur Rechten Gottes sitzt, dass wir die Sicherheit haben, dass du unser Leben in deiner Hand hältst und dass wir ja durch dich geführt und geleitet sind und dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du uns errettet hast und erlöst hast und dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich bitte dich für jeden, der es noch nicht ist, dass er heute die Entscheidung trifft, dass er heute dein Kind wird und sich auch freuen darf auf den Tag, an dem du wiederkommen wirst, an dem du uns nach Hause holen wirst. Und an dem wir auf ewig in deiner Herrlichkeit sein werden. Amen.